Sem Woll, ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Osttirol-Podcast Sem Woll vom Osttiroler Bote. Ich bin der Ecker Michael, der Chefredakteur, und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Grüß dich, Dieter.
Servus, Michael.
Dieter, wie geht's?
Geht gut. Es ist zwar noch nicht so frühlingshaft das Wetter, wie es schon mal war, aber ich glaube, es soll mit Ostern, soll ja ein herrliches Wetter kommen, und dann haben wir tolle Osterferien und das ist nicht so schlecht.
Wir haben das letzte Mal über die Kletterhalle gesprochen. Hast du Rückmeldungen gekriegt auf diese Episode? Ich nämlich schon.
Nein, interessanterweise nicht, aber ich war jetzt ein wenig unterwegs, weil wir kurz von Aussperr sein und daheim rumgekramt haben. Jetzt war ich nicht viel unterwegs, also bin ich vielleicht jetzt nicht so ernst zu nehmen als Beispiel, weil sonst reden mir oft mal Leute drauf an, und ich war eben wenig unterwegs, ja. Und anrufen tut ja keiner. Ja,
ich glaube schon, dass wir mit diesem Thema einen Nerv getroffen haben. Man merkt ja, dass es da doch zwei Lager gibt, einmal die des Tourismusverbandes und die Sichtweise des Alpenvereins. Ich glaube, dass das in Zukunft noch ein Thema bleiben könnte. Insofern, glaube ich, war es wichtig, einmal öffentlich darüber zu sprechen. Und wir haben ja auch online einige Kommentare zu diesem Thema gehabt.
Nein, es ist sicher ein starkes Thema. Und wie schon gesagt, die Begehrlichkeit ist groß. Und wenn schon das Krankenhaus, das war ja der Aufhänger, die sich befleißigt fühlen, da was zu tun, allein da spürt man, das brennt halt ganz vielen Leuten unter den Nageln.
Ein anderes Thema, das vielen Leuten unter den Fingernägeln brennt, ist tatsächlich die Verbindung von Norden nach Süden. Stichwort Blöckenpass. Wir haben über das Thema noch nie gesprochen, obwohl es jetzt eigentlich schon seit Monaten ein Thema ist. Auch für uns in Osttirol. Der Blöckenpass liegt ja in Oberkärnten, aber es betrifft uns einfach.
Na schon, ich war ja, glaube ich, ein ganzes Jahr mal zu, und dann ist er kurz aufgegangen und dann war er wieder zu. Und es ist natürlich gerade so jetzt für die Lienzner, wenn man Kroatien, Italien fahren will, es ist halt irgendwie, ja, es ist ja so ein halber Hausberg für uns, so wie es im Norden die Felbertauerstraße ist, ist ja nicht nur für die Kötschacher und für die Geiltaler der Blöckenpass, die direkte Verbindung, die wirklich historische Verbindung noch zu Italien, sondern für uns auch. Und ich weiß, ich habe mir vor zwei Jahren wirklich leid getan, wo er zu war, weil im Herbst über den Blöckenpass drüber. Du bist in 2,5 Stunden am Meer, du bist in Grado. Das ist erst der erste Ort für uns, wirklich die Grado oben. Du bist in 2,5 Stunden, du musst dich nicht einmal geschleilen, bist wirklich am Meer. Und jetzt ist natürlich alles ein bisschen weiter, oder zumindest gefühlt viel weiter. Ja.
Also, jetzt blicken wir nochmal zurück. Es war Anfang Dezember 2023. Da ist ein massiver Felssturz runtergegangen. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, auch an die Drohnenaufnahmen, die es im Anschluss daran gegeben hat. Das hat ja wild ausgeschaut.
Nein, ich muss da widersprechen. Also so wild hat es für mich ausgeschaut, wo ich in Tal oben der halbe Berg runtergekommen ist, und wild hat es ausgeschaut, wo der Felbertauer oben ist. Und ich glaube, ich habe es damals auch geschrieben, es war ja ein 50stel oder 80stel von der Kubatur, was beim Felbertauer oben ist.
Naja, aber man sieht ja einen großen Felsbrocken in der Straße. Dieter, ganz ehrlich, wenn ich da mit dem Auto oder mit dem Radl drüber fahre und der trifft mich, dann würde ich schon sagen, dass das massiv war.
Da hast du vollkommen recht, dass du jetzt die Gefahr ist, wenn auch nur ein Zehntel von dem Brocken runterfliegt und du bist im Auto, wirst du wahrscheinlich einen Unfall machen und wird kein Mensch mehr aussteigen. Wie gesagt, und der Felsbrocken, da ist vom Auto nichts mehr da. Nur, das glaube ich, Problem war nicht, was da runtergekommen ist, sondern die Gefahr, dass wieder was runterkommt.
Genau.
Das war das große Gefahr. Weil die Menge, weil das, was da runtergekommen ist, das hätte sich in 3 Wochen wegrahmen lassen.
Nein, du hättest da einfach mit dem Backer reinfahren können, das ausrahmen und sagen.
Deswegen, also damit wir uns da nicht wie ein Antreten, da habe ich gemeint, was nicht so massiv, wie gesagt. Aber es reicht, wenn ein kopfgroßer Felsen auf dein Auto auf und das kommt dir bei der Windschutzscheibe entgegen, dann ist das auch schon genug. Und so, der große Brocken, der darf da nicht entgegenkommen, alles aus, da bin ich bei dir.
Ich kann mich erinnern, danach hat man eigentlich im Oberkärntner Raum vor allem und auch in Osttirol stark einer schnellen Wiederöffnung entgegengefiebert, die es dann aber eigentlich de facto nicht gegeben hat. Es gibt eigentlich bis heute keine konstante Öffnung dieser Nord-Süd-Verbindung. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist, dass es kürzlich wieder Felsstürze gegeben hat. Jetzt frage ich mich, warum dauert das so lange? Das wäre teuer 3 Jahre, dass das Ganze passiert ist. Und wir haben immer noch keine langfristige Lösung.
Jetzt können wir 2 Sachen sagen. Ich habe ein bisschen eine Mutmaßung, dass zuerst einmal ein bisschen gebremst worden ist und das auch dramatisiert worden ist, was man gehofft hat, dass man einen Tunnel kriegt. Das ist jetzt ein bisschen eine Mutmaßung von mir. Die zweite Mutmaßung, die Italiener sind offensichtlich langsamer wie mir, aber das ist wieder eine Unterstellung. Und das dritte, und das ist die wahrscheinlichste Variante, ich kann mich gut erinnern, wo der Felbadan, der große Felssturz war und die Straße abgebrochen ist. Damals hat es einen Otto Vereiner gegeben, der was beim Bau bei der Straße dabei war, und da hat man auch gehofft, dass man das relativ rasch wieder richten kann. Also die, wirklich die ursprüngliche Trasse. Und der hat gesagt, wir haben die vor 50 oder vor 40 Jahren gebaut damals. Und da hat jeder gemeint, der Fels, der hebt Bomben sicher, da kann nichts sein. Und da da jetzt was war, gesagt, ist alles neu zu berechnen. Und ich glaube, unten ist es ähnlich. Jetzt wird es niemanden geben, keinen Geologen, der was sagt, die Straße ist 100% sicher. Sie haben ja abgesprengt und die haben geschaut.
Naja, sie haben ja Sensoren in Fels verbaut, um die Lage zu beobachten, was ich ja grundsätzlich sehr klug halte.
Na, das ist ja die gute Sache.
Weil wenn sich der Fels bewegt, dann siehst du einfach, jetzt müssen wir handeln.
Und dann kann man ja sperren, nicht?
Richtig.
Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Also jetzt ist, und die große Sache ist ja immer jetzt im Frühling, dauernd frieren und im Herbst, wenn genau das wechselhafte Wetter, im Hochsommer passiert ja eigentlich eher nichts.
Solange es keinen Frosch gibt und keine starken Temperaturunterschiede, wird das wahrscheinlich schon halten. Da gebe ich dir recht. Und
da ist die Wahrscheinlichkeit zumindest
relativ gering. Außer es gibt Starkregenfälle oder einen Hagel oder sowas. Da steigt die Gefahr dann natürlich auch wieder.
Aber da kann man ja präventiv dann das Wochenende sperren, jetzt blöd gesagt.
Könnte man theoretisch. Aber ich möchte jetzt schon nochmal darauf zurückkommen. Du hast den Felbertauern angesprochen. Die kann mich erinnern, also so schnell wie damals gehandelt worden ist, das hat mich damals schon beeindruckt. Da hat's ja, ich kann mich erinnern, ich war für eine Reportage dort, die Fotos waren dann im Kurier damals. Da war ich eigentlich noch gar nicht Journalist, sondern Student in Innsbruck. Und ich bin damals mit diesem Bus bis zu einem Forstweg und dann sind die ganzen Pendler mit ihrem Gepäck über ein Vorstück raufgegangen und oben bist dann im Bus eigentlich.
Hat der andere Bus, der Anschlussbus dann gewartet?
Richtig. Wie schnell es da eine Organisation gegeben hat. Dann hat man innerhalb weniger Wochen eine Ersatzstraße gebaut und dann hat man eine neue Trassenführung gebaut, die auch relativ flott, ich glaube eh noch fast ein Jahr oder so fertig
war. Ziemlich genau noch ein Jahr, glaube ich, war die fertig.
Und da denke ich immer schon, mir Tiroler vielleicht ein Stück weiter oder liegt es einfach daran, dass der Felbertauern eine wichtigere Verbindung ist?
Ich glaube, das ist die Mischung, Michael. Aber wie ich gesagt habe, zuerst haben sie ja zwei Wochen gehofft, gell?
Ja.
War die Planung oder die, dass man überhaupt die alte Straße an der Stelle, wie sie ist, man baut jetzt wieder neue Piloten ein und macht dann die Straße wieder neu. Das haben sie dann aufgeben müssen.
Beim Felbertauern.
Ja, und da war dann relativ rasch die Entscheidung da, das geht nicht.
Ja.
Nach ein paar Wochen. Und dann gesagt, Ersatzstraße, dann haben sie die Forststraße primitiv gerichtet, damit man die fahren kann. Und dann ist die relativ, dann ist die asphaltiert worden, es ist mit dann später wieder rückgebaut worden oder teilweise. Und dann hat man sich an die große Straße gemacht. Aber nach 4 Wochen oder was, war der eigentlich wieder benutzbar, der Felbertauern.
Ja, ja. Und man muss ja sagen, dass er vielleicht eine andere Bedeutung hat, oder? Es führt auch ein bisschen Transit drüber.
Osttirol ist ja komplett abgeschnitten gegenüber Norden. Also es wird
ja, komplett stimmt auch nicht, weil es eine Brennerverbindung gibt.
Ja, aber schon, aber das ist dann, aber für Matra ist das dann, wenn schon
naja,
Weltreise.
Für Matra ist natürlich brutal, nach Innsbruck zu kommen.
Das wenn dann Weltreise, dann nach Deutschland aus, das wird dann, wenn schon brutale Umwege. Und in Italien, ich habe es ja verfolgt beim Blöckenpass, eben zuerst war die Tunnelidee, haben sie mal ein bisschen forciert. Ich glaube, das hat ein bisschen gebremst. Und dann, sie haben ja auch eine Ersatzstraße gesucht und die haben zwei Varianten.
Es hat ja die Variante der alten Römerstraße gegeben.
Genau, du weißt es ja selber. Und die haben sie dann anscheinend beide als technisch unmöglich verworfen und haben sie gesagt, es muss doch die Straße gerichtet werden. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, und ich sage, das unterstelle ich ihnen jetzt ein bisschen, weil sie einen Tunnel wahrscheinlich forciert haben, hat ja auch von Kärntner Seite gesagt, wahrscheinlich lasst er sich überhaupt nicht mehr richten, der Blöcken. Das waren nämlich die ersten Meldungen. Und die Italiener waren vorsichtiger in beide Richtungen, aber da habe ich das Gefühl, da waren sie auf der Bremse, während sie beim Felbertauern Vollgas geben,
um den wieder zu öffnen. Naja, da waren die Akteure klarer.
Ja.
Also ich denke, wenn nur eine Nation an der ganzen Sache beteiligt ist, dann ist es einfacher, nicht?
Ich wollte gerade sagen, da ist eine Straße, das gehört der Felbertauern AG, ist ja privat, gehört wohl mehrheitlich den öffentlichen Hand, aber ist trotzdem eine eigene Gesellschaft.
Und da hat es ja keine Diskussion darüber gegeben, ob wir den Felbertauern
in der
Größe brauchen, oder? Das ist, steht ja außer Streit.
Du hast einfach gesagt, das muss gerichtet werden, muss wieder auf sein, so schnell wie möglich.
Ja.
Und unten gibt es eben Diskussion. Kann man sie richten? Soll man Ersatzstraße machen? Soll man Dauerersatzstraße machen? Soll man provisorische Ersatzstraße machen? Oder soll man Scheiteltunnel machen?
Naja, der Stand ist jetzt ja eigentlich so, dass die Italiener schon für die Scheiteltunnel-Variante seien, oder? Und ich verfolge das relativ genau. Da gibt es ja in Kötschach-Mauten einen Kopf, nämlich den Ingo Odner, der für diesen Blöcken, Scheiteltunnel, ein bisschen lobbyiert. Ein bisschen ist jetzt
eher stark, oder?
Ist schamlos ausgedrückt. Und der hat, ich kann mich erinnern, der spielt das Ganze auch auf Facebook und da kriegen es natürlich tatsächlich viele Menschen mit. Der war immer sehr verbindend gegenüber der Kärntner Landesregierung, gegenüber den Playern in Italien. Und jetzt merkt man, dass ihm von Kärnten ein bisschen der Zug fehlt. Und er kreidet jetzt auch offensiv Teile der Kärntner Landesregierung an, nämlich kürzlich auch den Landesrat Gruber, der ja für den Verkehr in Kärnten zuständig ist. Und jetzt würde mich von dir interessieren, du kennst ja auch ein bisschen in der Kärntner Landespolitik aus, welchen Stellenwert hat für Kärnten diese Verbindung in den Süden?
Also erstens hat der Schuschnigg ist zuständig, wenn ich richtig im Kopf habe, oder es ist, ich glaube wohl, also einer von den ÖVP-Landesräten in Kärnten, die haben sich ja relativ offen dafür ausgesprochen, für einen Scheiteltunnel. Und das waren auch die Ersten, was gesagt haben, der Blöckenpass, als solches lässt sich wahrscheinlich nicht langfristig mehr reparieren oder so, wie es sein soll. Und sind schon relativ offensiv für die Scheiteltunnel-Variante eingetreten. Ich darf jetzt auf unsere Zeitung verweisen, weil das war die erste Wie war's-Geschichte.
Ja.
Und da, also die zweite Wie war's-Geschichte, wo der Landeshauptmann Wagner ja gefordert hatte, dass ob Osttirol zu Kärnten gibt. Und das war genau die Blöckentunnel-Streitfrage, damals noch der Basistunnel, die große Variante, wo die Nordtiroler gesagt haben, wir zahlen nicht mit, es ist ein Kärntner Projekt, geht uns nichts an. Und damals waren auch noch relativ viele in Osttirol für den Tunnel. Mhm. Ist damals gescheitert. Kärntner haben es nicht da finanziert. Damals wäre es sonst nicht so ein großes Problem gewesen. Nur frage ich mich, wenn sie es damals nicht da finanziert haben, wie werden sie es jetzt da finanzieren? Offensichtlich fällt der Zug dahinter. Und ich kann mich gut erinnern, ein paar Jahre später war auch der Blöckentunnel war auch einmal Wahlkampfthema. Und die ÖVP damals in Osttirol und dann Landesrat Sanon hat auch geglaubt, dass das Blöckentunnel, also die massive Gegnerschaft von gewissen Leuten, einer gewissen Gruppierung gegen den Blöckentunnel auch für den damals relativ großen Wahlverlust beigetragen hat. Also es ist Tunnelvariante, Blöckenpass ist eine sehr umstrittene Variante. Ich glaube, wenn man das jetzt wieder wirklich stark aufs Parkett bringen würde, würde es auch wieder Diskussionen bringen.
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen recherchiert. Die Referate greifen nur ein bisschen ineinander. Also Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber von der ÖVP ist zuständig für Straßen, Brücken und Radwegebau. Also
das ist der Gruber,
ja. Da wäre jetzt in Grubers Zuständigkeit fallen. Schuschnigg ist zuständig für öffentlichen Verkehr und Mobilität, allerdings auch für Wirtschaft und Wirtschaftsförderung. Und wir sind uns ja einig, dass die Blöckenfrage klar ins Thema Wirtschaft fällt.
Also ich glaube, ich habe das damals in der Kärntner Zeitung, ich weiß nicht, was für einer war, ob es in der Kleinen oder in der Krone war, habe ich beide ÖVP-Landesräte gesehen. Und ich glaube, die sind damals massiv eingetreten dafür. Also die Geildtaler-Wellens, weil die sind natürlich komplett abgeschnitten oder halt stark abgeschnitten, das obere Geildtal ohne das.
Aber jetzt gehen wir es einmal durch. Ich denke, ein großer Wirtschaftsfaktor oder eine große Frage wird sein der Tourismus, oder? Du bist ja selber Hotelier. Wie viele Gäste aus dem Bereich, aus dem Friaul, kommen zu dir beispielsweise?
Ich habe sehr treue Stammgäste, alle aus Triest. Ich habe Venezianer. Ich habe einen Hotelier aus Jesolo, was schon dreimal bei mir war. Ja.
Was macht der da Skifahren, oder?
Nein, im Sommer.
Im Sommer kommt
der. Also im Herbst eigentlich, wo er unten schon zugehabt hat und im Oktober, oder hat er schon einen Ofen gehabt mit dem Personal unten. Oder er war immer so kurz für 2-3 Tage da. Aber
Wandern machen.
Genau, ein bisschen Schauen, ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Wandern, eher ein bisschen relaxen und eher ein bisschen lieren. Also und das alpine Flair genießen, so wie mir gerne das mediterrane Flair genießen, glaube ich.
Wobei, ich würde jetzt recht viel meines bescheidenen Weinvorrates wetten, dass mehr Osttiroler und Oberkärntner in Italien Urlaub machen als Norditaliener in Osttirol. Täuscht mir dieser Eindruck.
Also ja, schon, weil die Italiener, glaube ich, haben 14-15% Anteil an Italienern in Osttirol. Und da muss man denken, das ist ja wirklich aus ganz Italien, über das Brescia-Gäste und über das Mailand-Gäste, ist ja ganz eine andere Ecke.
Ja.
Die brauchen den ganz sicher nicht. Und dann, wenn du das jetzt dann vergleichst, dann wird es wahrscheinlich schon nicht zu viel sein. Aber es sind schon, also Friauler sind herum. Was ich mich erinnern kann, ganz anders, wo ich das Gasthaus noch offen gehabt habe, haben wir Leute aus Di Mauro und wie heißt der nächste Ort unten?
Paluzza.
Haben wir junge Männer herum gehabt, die sind ausgegangen in Lienz und haben mich dann entdeckt, weil ich jetzt mache ich ein bisschen Schleife, weil ich damals Stiegelbier gehabt habe. Das waren aus irgendeinem Grund, war die Gruppe von Männern, das waren 10 junge Männer da.
Die haben gern Stiegel gehabt.
Die haben gleich Stiegel gehabt und die sind halt, was sie durchs Dorf durchgefahren, Nickelstraße, wo sie in die Stadt ausgegangen sind, haben mich gesehen und sind dann bei mir zugekehrt und die waren wirklich 2-3 Jahre lang, waren die wirklich 4-5 Mal an einem Freitag oder an einem Samstag am Abend bei mir zuerst, was sie ausnehmen und dann in die Stadt gehen, in ja. die Disco.
Ja, ich kann mich erinnern.
Also die Verbindung ja, hat schon gegeben. Also die,
ich kenne ja die Verbindung umgekehrt und ich persönlich bin ja selber sehr gern nach Diemau gefahren, da hat es diese beliebte Pizzeria Bunker geben.
Spannend.
Die hat es bis 23 tatsächlich bis zum Felssturz hat's die gegeben und mit dem Felssturz hat die dann zugemacht. Ich glaube, ein paar Wochen später dann. Die war günstig, die war so gut und da sind sehr viele Osttiroler und Oberkärntner runtergefahren.
Und wie schon gesagt, also da, also eine gewisse Austauschverbindung war schon da und ich kann mir vorstellen, dass gerade die Kötschacher oben und die Paluzer und die aus der Gegend und also da kommen schon Leute auf. Also, aber ich glaube natürlich.
Nein, Udine ist ja auch bei uns Osttiroler recht beliebt und war in den letzten Jahren noch beliebter, weil ja mit Sandy Lobritsch ein Osttiroler Fußballer in der Serie A dort gekickt hat. Mittlerweile spielt er in Verona, aber der hat ja auch in Udine gespielt und da hat es schon viele Osttiroler auch runtergezogen. Oder generell Fußball schauen in Udine ist schon ein Thema, weil da siehst du wirklich Weltvereine wie Inter Mailand, Juventus Turin oder AC Milan.
Und jetzt gehen wir ganz weit hinter in der Geschichte. Es ist auch Görz ist natürlich nicht weit weg, nicht unsere Partnerstadt und frühere Grafschaft, Herrscherstadt nach Lienz. Also eine Verbindung ist schon da. Aber wie ich bin bei dir, dass wenn der Blückenpass zu ist, glaube ich, dass das für gerade für Lignano, Jesolo, Grado und auch für Triest ein größerer Nachteil ist.
Geh wieder zu einem gewissen Grad.
Aber wahrscheinlich auch für die Kroaten.
Aber wie groß ist jetzt der Nachteil? Ich meine, der Osttiroler wird ja nach wie vor in der Adria Urlaub machen wollen, oder? Jetzt erleben wir ja, dass die quasi durch den Irankrieg steigen die Flugpreise. Wegfliegen ist für viele eigentlich nicht mehr attraktiv und dann ist immer noch das günstigste und vielleicht das beste Preis-Leistungspaket, wenn ich mich ins Auto setze und an die Adria fahre, ob es jetzt Norditalien ist, Adria, Jesolo Caole oder auch Kroatien, oder?
Aber ich glaube, wahrscheinlich haben wir eben gerade kurz vorher nochmal darüber diskutiert, wenn ich Kroatien fahre, dann fahre ich halt oben auf den Karawankentunnel. Habe ich jetzt auch nicht so einen großen Umweg. Es ist ja wirklich.
Naja, aber du weißt, wie viel im Sommer im Karawankentunnel.
Nein, es ist natürlich die Hölle los.
Ja, weißt nicht, wann du da fährst, damit du nicht in den Stau kommst.
Und deswegen war der Blöckenpass natürlich so lässig für uns.
Ja, da war kein Stau.
Und natürlich auch wenn ich 2 Tage oben fahre, natürlich, oder eine Nacht lang, oder Kurzurlaub ist natürlich, war ich halt unten. In 2,5 Stunden war ich in Grado, ja, ja. In 3 Stunden war ich in Venedig.
Aber es war kein Projekt, ne?
Aber du sagst, von Siljan fährt man sowieso über 6 oder über Cortina nach Venedig. Also wenn man's.
Ja, also bei uns stellt sich die Frage eigentlich nicht, wenn wir ans Meer sein, nie über den Blöcken gefahren, weil einfach die Verbindung über 6 einfach immer näher war. Vor allem nach Venedig, da bist du, wenn in der Früh fährst, wenig Verkehr ist, ohne zu rasen, knapp über 2 Stunden am Flughafen in Venedig. Von Siljan aus,
gell? Mir hat eine Lienzerin gesagt, sie fährt Lignano, glaube ich, ist ihr Urlaubsort, und sagt, sie fährt lieber über Sechsten oder über Cortina. Sag, es ist nicht so viel weit, und es ist die schönere Strecke,
hat sie gesagt. Cortina hat natürlich den Reiz, dass das Höllensteintal sehr schön ist, und da die ganze Gegend, wo du da runterfährst, bis nach Vittorio Veneto, das ist ja unheimlich eine schöne Gegend,
da bist ja die Alpi. Du bist in die Alpen drin, und unten das Kanaltal, und der Tagliamento heißt, oder der große Fluss, wo du drüber musst, der ist ja, es ist ja nicht so schön unten, gerade die Mauer und so weiter, also die spannende Kathedrale, aber da ist natürlich die Cortina schon schöner.
Ja, ich finde auch, dass die Cortina-Strecke oder die weiter westlich gelegene Strecke zum Fahren sicher lässiger ist, aber die Frage ist, ob das jetzt für einen wie die, du lebst in Nikolsdorf, ob du diese 30 Minuten fährst auch nach Siljan, oder?
Nein, ich fahre fast eine Dreiviertelstunde nach
Siljan.
Eine Viertelstunde nach Lienz und eine halbe Stunde Lienz-Siljan muss man schon kalkulieren, oder?
Ja, ich glaube, dass der limitierende Faktor des Stadtgebiets.
Die Stadt Lienz, wenn das nicht war, oder dann warst du wahrscheinlich in einer halben, aber die 10 Minuten brauchst du durch Lienz durch, nicht?
Ja, ja, das ist der Faktor.
Und weil, ne? Weiß ich, wenn ich hätte natürlich von Leisach nach Siljan, wärst du in gut 20 Minuten oben sein.
Ja, ja, das.
Aber bis jetzt wirklich so vom Ostende Südwestende bist.
Aber das ist ja immer so, die Leute im Talboden sind wahrscheinlich ja immer eher Richtung Caole Lignano gefahren, Bibione, und die Pustertaler hat es wahrscheinlich immer eher Richtung Jesolo gezogen, weil klar, das halt näher an Venedig liegt.
Nicht? Gut, und dann ist halt wieder 30 Kilometer weiter und es halt wieder eine halbe Stunde, nicht? Das ist schon klar. So streckt man sich halt nach der Decke. Ich glaube schon, dass wie du richtig sagst, das fährt es eben so. Und wenn es eben nicht da ist, dann wird man sich halt eine Alternativstrecke aussuchen, dann fährt mal 20 Minuten länger. Die große Bremse wird es nicht sein.
Naja,
jetzt es ist aber, halt lieb gewonnen.
Ja, jetzt haben wir aktuell natürlich die Sondersituation, dass auch der Nassfeldpass gesperrt ist.
Die erste Ausweichroute eigentlich für uns.
Genau, jetzt, nicht? Der Blöckenpass geht am 18. Mai wieder auf. Da spielt ja noch ein anderer Faktor rein. Der LAC machte mit dem Super Giro Dolomiti eine Radsport-Großveranstaltung, die auch über den Blöckenpass führt und in weiterer Folge über den Monte Zoncolan. Ich glaube schon, dass der Franz dann alle Hebel zumindest in Bewegung setzen wird, dass Mitte Juni zum Renntermin dieser Blöcken befahrbar sein wird. Das war im letzten Jahr dann auch so.
Nein, war ja, und ich denke, den Mai werden sie jetzt mal einhalten. Vielleicht wird es wieder eine Woche Verzögerung geben, aber irgendwann im Mai geht das sicher auf. War ja voriges Jahr, wie du richtig sagst, ist ja dann auch aufgegangen.
Nein, aber.
Und dann war, glaube ich, dann war aber so teilweise am Wochenende dann zu oder so, oder? Wie haben sie getan? Oder
ja,
am Wochenende
es hat dann ganz verschiedene Lösungen auch gegeben, dass er dann.
Das war ein bisschen chaotisch, wollte nicht, wie man es gern hätte. Weil man möchte natürlich, wenn man irgendwo hinfährt, möchte man jederzeit starten und wegfahren können.
Ja.
Und auch die Nacht über Nacht drüber fahren können, weil sonst fühlt man sich ein bisschen eingeschränkt.
Genau, es hat dann eine Nachtsperre gegeben und die viele fahren halt gerne in der Früh, dass sie um 9 Uhr schon unten den Kaffee genießen können, in Trieste zum Beispiel.
Ich fahre halt um 5 Uhr in der Früh weg, nicht? Und bin halt, wie du richtig sagst, bin halt unten. Das
aber geht halt Sinn. Nicht, wenn der Blöcken hast, um 8 Uhr aufsperrt oder um 7 Uhr. Jetzt würde mich aber schon interessieren, die langfristige Perspektive. Von Teilen der Wirtschaft in Kärnten oder generell von der Kärntner Wirtschaft wird ja dieser Blöcken-Scheiteltunnel forciert. Wie realistisch siehst du das?
Vor 40 Jahren haben sie nicht da finanziert. Die Kärnten steht jetzt nicht wirklich viel wirtschaftlich viel stärker da. Die Italiener haben offenbar keinen großen Zug, da mitzuzahlen oder nicht
zu sagen. Ja, schon.
Haben sie jetzt stärker
Zug? Ja, die Italiener schon. Also damals, ich glaube, dass es gerade eher an den Kärntner scheitert.
Alles klar. Ich sage ja, aber die haben es vor 40 Jahren nicht angebracht. Also, ich weiß ja nicht, wie groß da, wenn dann wirklich das ernsthaft wird, wie groß wieder
da. Es wird da immer betont von Projektbefürwortern, dass dieser Scheideltunnel dann quasi nicht für Schwerverkehr geöffnet werden sollte. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das realistisch ist. Wenn ich da ein Millionenprojekt baue, dann wird sich auch die italienische Wirtschaft was davon verhoffen. Und ob dann der Deal der sein kann, dass da kein Transit durchgeht, das glaube ich nicht. Das heißt, im Umkehrschluss, du wirst wahrscheinlich mit so einem Projekt mehr Verkehr provozieren, oder?
Ich glaube, das ist, hat der Knoflacher in etlichen Studien bewiesen. Wo Straßen sein, wird einfach mehr Verkehr, der wächst einfach. Das ist weltweit, das ist nachweislich, das ist einfach so. Und wie schon gesagt, und so viel, der kostet ja sicher 100 Millionen, ein paar 100 Millionen. Und die Kärntner Wirtschaft will ja auch, wir wollen ja was oben liefern, sie wollen was auferliefern. Gerade das geil toll. Und zu sagen, kein LKW-Verkehr, ich glaube, das ist unmöglich, weil dann brauchen sie nicht, weil mit dem BKW kommen wir über den Blöckenpass auch recht super drüber. Eigentlich brauchen ja der Schwerverkehr viel, viel wichtiger, viel dringender an Tunnel. Weil mit dem BKW, wenn ich nicht ganz ein schlechter Flachlandfahrer bin, ist mir das eigentlich wurscht, ob ich nochmal 3 Kehren weiter über den Berg auffahre oder nicht.
Im Grunde sind wir bei 500 Millionen Euro Baukosten für den Scheiteltunnel.
Nicht? Und das kommt mir billig vor, wenn ich das in Lienz kostet, Krankenhaus renovieren, 200 Millionen. Weiß nicht, ob 500 Millionen das heute überhaupt noch realistisch ist. Aber das ist sicher die untere Grenze.
Und der wird dann in der Mitte der jetzigen Passstraße Hellenfriedhof reingehen.
Ja, also da hat man sich schon mehr wie 2 Kern sparen.
Ja, logisch. Ja.
Also die Hälfte ungefähr, nicht? Aber ich habe auch schon in meiner Kolumne damals plädiert, aber den Blöckenpass, es geht sicherheitstechnisch überhaupt nicht mehr, dürfen sie trotzdem nicht sperren, weil es einfach eine unheimlich tolle, schöne Straße ist.
Ja,
und ganz viele Leute, gerade du als Radlfahrer, Motorradlfahrer und auch Leute, was mit dem Auto gern fahren, das es ist ja ein Erlebnis, dort zu fahren, zumindest im Sommer.
Ja,
und wenn da ist wenig Verkehr, es hat schon was Spannendes. Also,
das ist ultra beliebt und wie du sagst, auch mit dem Radl super zum Fahren. Ich glaube allein, dass der Tourismusverband da Interesse haben wird, das aufrechtzuerhalten, weil das ist ja auch eine Radstrecke, die aus Osttirol wunderbar zu machen.
Nein, gerade für die Zweiräder eben und aber auch fürs Auto, das ist
auch für die Motorrad.
Ja, eben, sage ich. Das ist einfach eine Lebensstraße und es war einfach wirklich schade drum. Es ist ja toll, unten die Tunnel und in die in die Kern die Tunnel und die Lawineverbauungen. Mhm. Also die Galerien, das hat schon was.
Ja. Meine nüchterne Einschätzung ist ja, dass ich glaube, wenn ein Scheiteltunnel tatsächlich von allen Beteiligten gewünscht wäre, dann wären wir in der Diskussion vielleicht schon weiter.
Das ist schon klar. Du ist, also mir fällt da irgendwie der Zug.
Jetzt der Zug zum Tor, ja.
Ja, der fällt schon ein bisschen. Und wahrscheinlich, wenn der Zug spürbar ist, dann wird man ja sicher die Umweltschützer und die Transitgegner die würden ja viel lauter schreien, die glauben auch nicht dran, sonst streiten sie schon viel massiver, gesagt, sie wählen
ja,
das nicht.
Ja, du kannst dich ja noch erinnern, dass für die Debatte über den Cavallino, da bin ich fast schon ein bisschen zu jung, das habe ich nur mehr am Rande mitgekriegt, beziehungsweise wo ich als Journalist angefangen habe, war die Debatte gerade beim Aussterben, da hat es dann nochmal ein leises Aufkeimen.
Da warst du eigentlich schon ausgereicht, das war alles in den 90er Jahren.
Das
du
war in den 90er
Jahren. Wirklich, du warst du Kleinkind oder gerade frisch geboren, in Krabbelalter, du kriegst das natürlich nicht mit.
Ja, dann eine Variante war in Doblach raus, eine war im Tiroler Geiltal raus, oder? Genau. Das war ja, da hat es dann schon auch Protest gegeben, gell? Und ich glaube auch, wenn da jetzt am Blöcken ein größeres Projekt geplant wäre, mit natürlich Transit, dass es schon zu Widerstand kommen könnte.
Man muss jetzt sagen, gerade als Beispiel, in Greifenburg kämpfen die seit 30 Jahren mal um Fahrung, jetzt ist endlich eine Lösung am Tisch. Und da gibt es jetzt wieder eine große Bürgerinitiative, was auch wieder dagegen sein, dass die Umfahrung gibt. Ja. Du siehst mal, jedes neue Projekt.
Aber da greift halt wieder der Satz, wo du den Knoflacher zitiert hast, wo Straßen gebaut werden, holt man Verkehr her.
Nein, das ist Faktum.
Das muss man dann halt als Gesellschaft auch bewusst sein. Und da glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass die Politik die Bevölkerung mit einbindet und vielleicht nachfragt, ob das überhaupt gewünscht ist. Nicht? Vielleicht könnte man so ein Scheiteltunnelprojekt am Blöcken, könnte man noch ein direkt demokratisches Instrument versuchen einzusetzen. Erstens, solltest du davon?
Erstens ist die Volksbefragung grundsätzlich nie schlecht, obwohl natürlich das ist dann wieder Wettkampf der Ideen und wäre bessere Propaganda.
Naja, aber wenn ich jetzt ein Scheiteltunnelprojekt am Tisch habe, da kann ja eigentlich sich jeder klar eine Meinung bilden, will ich den Tunnel oder will ich nicht.
Du hast schon recht, aber trotzdem wird natürlich da, wird da noch ein Wahlkampf oder eine Diskussion entstehen.
Naja, aber
wer ist größere Schrecksgespenst auf der Mold, der gewinnt dann. Wenn die Wirtschaft sagt, dann müssen wir 5000 Leute entlassen, dann wird wackeln, wenn er sagt, und dann gehen wir alle unter. Das ist natürlich schon.
Ja, wir haben früher viel schwierigere Fragen gelöst.
Nein,
wir haben ein Bauernkraftwerk gelöst. Und ich finde ja nicht grundsätzlich, wenn man über sich über Themen streitet, das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Man soll sich als Gesellschaft ja über Themen den Kopf zerbrechen, darüber streiten und dann soll halt die Mehrheit irgendwo entscheiden.
Ich bin ein Freund der repräsentativen Demokratie.
Na, ich schon auch.
Aber wie schon gesagt, man kann das ja immer wieder mal einsetzen. Aber
ja,
ich glaub,
war jetzt nur...
Für uns als Journalisten ist es natürlich spannend, weil dann wird es zum Kommunikationsthema. Wer kann besser kommunizieren, der gewinnt die Abstimmung. Das ist einfach so. Nicht das bessere Argument, wer besser kommuniziert, gewinnt.
Ah, war immer gar nicht sicher.
Wohl, du trauert mir jetzt auch viel. Aber das war vielleicht ein anderer Podcast. Was man aber machen könnte, was ich jetzt an den Gedanken will, ich noch loswerden, wenn man Angst hat vor Transit, kann man ja sagen, Nachtfahrverbot, Wochenendfahrverbot. Man kann den Transitverkehr, man kann die schon bremsen, auch wenn der Tunnel da ist. Und das nur für die lokale Wirtschaft, dass die ein bisschen bevorteilt werden. Da gibt es Instrumente, was man einsetzen kann.
Naja, aber
und
das
einsetzen
ist
ja
europarechtlich alles nicht so ohne umzusetzen. Gell?
Nein, es ist nicht.
Vor allem, wenn das ganze Projekt mit EU-Mitteln finanziert wird. Da geht es ja auch um den freien Warenverkehr.
Das schon, aber es muss natürlich für alle das Gleiche gelten. Und ich muss da ganz, ganz klare Richtlinien schaffen. Aber es ist nicht einfach, aber für das gibt es Juristen, für das gibt es Leute. Und wenn man sich im Vorfeld damit beschäftigt, gibt es Lösungen, haben sie woanders da gemacht. Und das zumindest so einzudämmen, dass die Leute nicht Angst haben müssen, dass sie jetzt quasi unter der Verkehrslinie wieder ersticken. Also ich glaube, da könnte man Instrumente finden. Aber mir glaube ich, sind uns beide jetzt einig, dass es fällt uns der Zug dahinter. Also die nächsten 5 Jahre gibt es da keinen Tunnel. Da traut ich mir jetzt wieder brutal viel Wetten. Also auch keinen Baubeginn, nicht? Ich weiß nicht, wird der sicher 3-4 Jahre dauern, bis er gebaut ist, schlussendlich.
Ja, das ist ja ein Riesenprojekt auch zum Planen. Ja, das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
Na, aber wenn Sie jetzt ja sagen, dann dauert es wahrscheinlich 5 Jahre, bis er da ist.
Und außerdem befinden wir uns gerade schon, glaube ich, in einer weltpolitischen Lage, wo man vielleicht, will das Projekt jetzt nicht kleinreden, aber vielleicht hat der Bund gerade auch andere Prioritäten. Gell? Wir haben einfach das Problem, dass ein Autotanken mittlerweile sehr viel Geld kostet. Und da sollte der Bund ja irgendwas abfedern.
Also machen wir einfach eine Gondelbahn noch zwischen eine Schwebebahn. Mehr mit öffentlichem Verkehr. Und einen Zugtunnel machen.
Nein,
aber ist wurscht. Aber es ist spannend. Der Blöckenpass ist halt auch ein bisschen unsere Verbindung zum Süden. Zumindest richtig, von Linz nach Dolboden, von Iseltal.
Und da
ist natürlich wertvoll, dass er aufhört. Ich glaube halt realistisch ist, dass er den, das habe ich damals schon gesagt, und das wählen sie jetzt, dass sie uns einen Blöckenpass offen lassen, weil das ist uns glaube ich schon wichtig.
Ja. ich glaube auch, dass der Blöcken-Boss schon Priorität haben wird. Das, da kommt es natürlich auch auf die Sicherheit drauf an. Und ich kann auch verstehen, dass die Italiener vor es nicht bombensicher ist, dass die sagen, wir sperren den nicht auf. Gell? Weil wenn was passiert, dann hat auch niemand davon.
Na, wie du richtig sagst, wenn ein Brocki-Oberfleck, wenn der Auto trifft und das gibt es Tote oder Schwerverletzte, dann ist natürlich brennt der Hut. Und das will keiner und das kann auch keiner riskieren. Das ist, glaube ich, momentan das größte Handicap an der Straße.
In diesem Sinne, glaube ich, haben wir das Thema schön in aller Kürze bearbeitet. Dieter, dir vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Wann geht es bei dir das nächste Mal in den Süden?
Ich hoffe, dass wir es heuer im Herbst wieder mal schaffen, 2 Tage ans Meer zu fahren.
Gut, sein wohl. Vielen Dank, danke fürs Zuhören.
Für euch. Juhu!